Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen am Freitagabend.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Es ist der Tag der Rekorde, über die man nur schwitzend staunen oder stöhnen kann. Der Hochsommer ist noch gar nicht da. Die Temperaturen steigen hierzulande trotzdem schon in noch nie dagewesene Höhen. Konzerte und Paraden werden hitzebedingt abgesagt. Straßen brechen auf und müssen für den Autoverkehr gesperrt werden. In manchen Regionen wird das Wasser knapp. Tiefstände auch in Seen und Flüssen. Ja, und die Notaufnahmen in den Krankenhäusern haben schwer zu tun. Das ist nicht nur Sommer, das ist auch ein Zeichen des Klimawandels, an das wir uns wohl gewöhnen müssen. Nur fällt das bei der Hitze vielen von uns überaus schwer. Katharina Spreyer und Clara Wehner.
Ein bisschen Abkühlung, zumindest aus dem Glas. Runterkommen, denn der Tag war lang und heiß.
Ich habe den Tag im Homeoffice vorm Ventilator und in der Dusche gefühlt verbracht. Wir hoffen halt jetzt, dass es irgendwann mal kühler wird.
Wir waren im Kino, weil es klimatisiert war und das andere nicht auszuhalten war.
Schon heute Morgen. Extremtemperaturen auf dem Schulhof. Hitzefrei gab es für diese Kölner Schule trotzdem erst am Mittag. Davor Wasserschlacht statt Unterricht.
Naja, wir hätten heute Hauswirtschaft gehabt und wären in der Küche gestanden, am Ofen. Und ich glaube, das wäre heute nicht so sinnig gewesen. Den Kindern war es schon in der ersten Stunde so heiß.
Das Thermometer klettert. Wasser ist da immer eine gute Idee. In mehreren Städten wurden Sprinkleranlagen aufgestellt für die heißen Tage. In der Großstadt muss man eben manchmal kreativ werden.
Bei den Temperaturen, klar.
Ich bin nass.
Es ist einfach zu warm. Für fast alles. Wer kann, bleibt zu Hause. Und die Geschäfte passen sich an. Legen eine Siesta ein, schließen früher. Oder werben mit ihrer Klimaanlage. Denn hier in Köln heute bis zu 38 Grad. Aber auch im ganzen Land Höchsttemperaturen. Die Hamburger fliehen deshalb lieber in den Untergrund. Im Elbtunnel ist es bei 17 Grad gut auszuhalten. Im Saarland starten viele ihre Sommerferien im Freibad, auf der vertrockneten Wiese und geballt im Schatten. Im nahegelegenen Saarbrücken wurde heute mit 41,3 Grad die höchste Temperatur jemals im Juni gemessen. Die Hitze setzt zu. Das merken sie in Leipzig in der Notaufnahme und müssen heute besonders viele Menschen behandeln, die zum Beispiel dehydriert sind oder einen Hitzeschlag erlitten haben.
Das Problem dieses Mal ist nur, dass es nicht aufhört, sprich über einen längeren Zeitraum geht, was dann wiederum zu Nierenschäden führt und so weiter und so fort. Also die Schwere der Erkrankungen steigt.
Zurück in Köln. Auch hier immer wieder Sirenen zu hören. Bevor es in die heiße Bahn geht, bekommen die Menschen Fächer für die Fahrt und der Fahrer Wasser.
In den Fahrerkabinen sind dann Extremtemperaturen, die dann zum Teil nicht mehr auszuhalten sind. Und wir versuchen dann da halt die Kollegen ein bisschen zu erfrischen.
Denn nicht alle Menschen konnten der Hitze entfliehen, sondern mussten arbeiten. Auch unter freiem Himmel oder hinter der Theke. Und dann einen weiteren heißen Tag geschafft. In der Hoffnung, dass es bald wieder etwas kühler wird.
Tja, Claudia Kleinert in Frankfurt. Was ist denn das Besondere jetzt an dieser Hitzewelle?
Erstens, dass sie sehr früh kommt. Also wir haben erst Juni, der Hochsommer ist noch gar nicht da. Erwartbar wäre sowas vielleicht Ende Juli, August. Und zweitens, es dauert sehr lange und die Temperaturen sind extrem. Wir haben neue Rekorde, nämlich heute Saarbrücken, haben wir eben gehört, 41,3. Aber in vielen Bundesländern war es ebenfalls noch nie so heiß wie heute. Also Kitzingen beispielsweise 40,8 Grad, Bad Kreuznach 40,7, Waghäusel-Kirlach 40,6 Grad. Und auch in den frühen Morgenstunden liegen die Temperaturen kann. Oft bei 26, 27 Grad. Das ist so um 5, 6 Uhr. Um 9 Uhr haben wir schon wieder 30 Grad. Das ist sehr außergewöhnlich. Und dass es so früh im Jahr kommt, ist noch außergewöhnlicher. Frankreich und Spanien hat ja eine ähnliche Hitzewelle. Das ist wirklich etwas, worauf wir uns in den nächsten Jahren einstellen müssen. Durch den Klimawandel wird es eben immer wärmer. Das sind die Temperaturen von morgen. 41 Grad wieder im Rhein-Main-Gebiet und auch Richtung Lausitz. Dann am Sonntag sogar noch heißer. 42, 43 Grad sind möglich. Wir werden die nächsten beiden Tage auf jeden Fall neue Rekorde bekommen.
Mhm. Dann jetzt natürlich die Frage, die sich viele stellen. Wann wird es wieder kühler?
Ab morgen kommt schon von Nordwesten her etwas weniger heiße Luft, 30 Grad, okay. Aber Montag dann 27 Grad im Nordwesten, im Süden noch mal bis zu 32 Grad. Dann geht es deutlich bergab. Das Ganze passiert mit Schauern und Gewittern. Die gibt es jetzt im Moment im Nordwesten. Die sieht man hier sehr schön, wie sie reinziehen, sich jetzt weiter nach Norden verlagern. Kreis Wesel beispielsweise schon heftige Schauer. Dazu Sturmböen morgen Abend. Dann vor allem im Nordwesten Schauer, Gewitter mit örtlich orkanartigen Böen und Starkregen sind möglich.
Claudia Kleinert, herzlichen Dank. Die kriselnde Autoindustrie hierzulande ist ohnehin ein Dauerthema, eine Aneinanderkettung schlechter Nachrichten. Heute kommt aber eine, die besonders radikal erscheint. Es geht um Europas größten Autokonzern, Volkswagen. VW plant wohl weltweit bis zu 100.000 Stellen zu streichen und damit deutlich mehr als ursprünglich geplant. Hierzulande könnten gleich mehrere Werke schließen. Wann? Das scheint bislang wenig konkret. Mittelfristig ist das Wort der Stunde. Der Aufsichtsrat soll am 9. Juli über die Pläne beraten. Annette Deutzkens.
Es ist das Thema beim Schichtwechsel im VW-Werk in Hannover. Wieder geht es um neue Sparpläne. Wieder ist unklar, was sie genau für den Standort bedeuten könnten. Ein bisschen ist man so eine Debatte hier schon gewohnt.
Naja, man macht sich schon Sorgen um seinen Arbeitsplatz, ne? Aber wie gesagt, erst mal abwarten.
Ja, wir haben einen Vertrag bis 2030, dann weiß ich auch nicht, was danach passiert.
Tatsächlich ist noch längst nicht beschlossen, wie es hier in Hannover und an anderen Standorten des Konzerns genau weitergeht. Klar ist nur, der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume will massiv sparen. Ganze Standorte könnten dicht gemacht werden. Neben Hannover geht es auch um die Werke in Emden, Zwickau und um das Audi-Werk in Neckarsulm. Drohen jetzt Proteste wie vor 2 Jahren? Arbeitnehmervertretungen und Politik haben jedenfalls schon Widerstand angekündigt. Und ihr Einfluss bei VW ist größer als in fast jedem anderen Unternehmen.
Diese vermeintlich einfachen Lösungen über Stellenabbau oder Werkschließung nach vorne zu kommen, die kann man mit uns nicht machen. Sondern klar ist, hier geht es um Zukunftsfähigkeit, um Synergien, die man im Konzern zieht, um wettbewerbsfähige Produkte. Die Kolleginnen und Kollegen haben ihren Beitrag schon geleistet.
Ihren Beitrag. Damit meint Lies die Einschnitte, die die Belegschaft seit dem Kompromiss von Dezember 2024 und den damals vereinbarten Sparplänen mitträgt. Jetzt wird aber offenbar nachgeschärft.
Ich glaube, dass Volkswagen wieder zu neuer Stärke kommen kann. Aber klar ist, wenn jetzt keine scharfen und radikalen Schritte unternommen werden, dann ist Volkswagen tatsächlich in Gefahr.
Davor haben viele Beschäftigte Angst, auch in Emden.
Ich zum Beispiel habe jetzt Frau, Kinder, 3 Kinder, meine Frau ist schwanger. Und dann wieder so eine Nachricht, ist natürlich ein Schock.
Wir haben ja mal also hoch, mal runter und wir sind auch mal wieder hochgekommen. Aber jetzt glaube ich nicht, dass wir wieder hochkommen.
Egal ob Emden, Hannover oder auch Zwickau, bisher gibt es viele offene Fragen und erst wenige konkrete Antworten.
Fragen wir nach bei Annette Deutzkens in Hannover. Annette, wie überraschend kamen diese Nachrichten denn?
Ja, nicht wirklich überraschend, muss man sagen, denn dass VW weiter sparen muss, das hat sich tatsächlich abgezeichnet. Es gab ja 2024, Ende 24, diesen mühsam erkämpften Kompromiss nach sehr viel Protest. Und da hat man sich eben darauf verständigt, ja, erstmal keine Werksschließungen bis 2030, aber es sollte eben ein Stellenabbauprogramm geben, 35.000 Stellen weniger, allein bei Volkswagen, die meisten Stellen davon in Niedersachsen und dann nochmal 15.000 weitere bei Audi und Porsche, das wurde später bekannt. Und eigentlich war Volkswagen bisher da auch ganz gut unterwegs, wenn man so will. 28.000 Beschäftigte haben schon vertraglich fixiert, dass sie das Unternehmen vorzeitig verlassen. Aber trotzdem, weltweite Krisen sind hinzugekommen, US-Zölle. Unterm Strich ist es jetzt so, das Thema Sparen steht wieder ganz oben auf der Agenda. Der Vorstand allein kann das aber natürlich nicht durchsetzen. Da ist jetzt auf jeden Fall der Aufsichtsrat gefragt.
Mhm. Der mögliche Stellenabbau steht ja offenbar auch im Zusammenhang mit einer geplanten Umstrukturierung des Konzerns. Wie stellt sich die VW-Spitze die Zukunft denn vor?
Genau, also offenbar stellt sich der Vorstand rund um Konzernchef Oliver Blume einen deutlich anderen Konzern vor. Schlanker, effizienter, sowas hört man öfter. Aber was jetzt so durchsickert, denn offiziell beschlossen ist es ja nicht, ist ein deutlich radikalerer Umbau. Man könnte zum Beispiel, hört man, die Marke Volkswagen rauslösen als einzelne Einheit, getrennt von anderen Marken. Da sagt man, naja, vielleicht ist das am Kapitalmarkt ein Vorteil. Es gibt ja auch Unternehmen wie Conti oder Siemens, die aus einem großen Konstrukt letztendlich kleinere Einheiten geformt haben. Bei Volkswagen könnte die Idee dahinter aber auch sein, dass man damit vielleicht den Einfluss des Landes, den Einfluss der Arbeitnehmervertretung reduzieren kann. Die haben ja traditionell viel Macht im Aufsichtsrat. Und wenn man ein Konstrukt findet, das diesen Einfluss reduziert, dann könnte das im Prinzip beim Sparen helfen. So stellt sich das der Konzern offenbar vor. Und das könnte eben auch ein Grund sein für eine mögliche Umstrukturierung.
Annette Deutzkens in Hannover. Vielen Dank.
Gerne.
Und nach Venezuela, wo es nach den beiden Erdbeben noch keine klaren Informationen über das Ausmaß der Zerstörung gibt. Kein Strom, kein Wasser. Die Folgen der Mangelwirtschaft in dem lateinamerikanischen Land zeigen sich jetzt ganz besonders. Die Regierung meldet mittlerweile mehr als 900 Tote, über 3000 Verletzte. Mehr als 50.000 Menschen werden laut UN-Angaben vermisst. Die Krankenhäuser sind längst überfüllt. Tja, und wie lange können die Rettungskräfte Verschüttete unter den Trümmern noch lebend bergen? Es ist eine Suche gegen die Zeit. Dorit Becker.
Diese Frau steckt seit Mittwochabend fest, zwischen Wänden und Türen ihres Wohnhauses. Ein Helfer hat sie gefunden und will sie retten. Am Ende gelingt es, Millimeterarbeit. Sie ist verletzt, aber lebt. Auch sie konnte gerettet werden und hat kaum Worte. Ich habe eine andere Hand gesehen und ich habe sie festgehalten. Wir waren zusammen. Ich konnte noch nicht weinen, noch nicht mal weinen. Wie viele Menschen liegen noch unter den Trümmern? Wie viele Leben können in den nächsten Tagen noch gerettet werden? Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den hier alle gewinnen wollen. Notdürftig ist die Versorgung im Freien vor den wenigen noch funktionsfähigen Krankenhäusern. Alle helfen mit. Und auch international ist die Hilfe angelaufen. Aus Deutschland und der Schweiz, aus Ecuador oder Mexiko. Hilfsorganisationen schicken schweres Gerät und Spürhunde.
Wie lange wir vor Ort sind, kann man nicht genau abschätzen. In der Regel sagen wir maximal 10 Tage. Weil nach 10 Tagen sich das Fenster, Überlebende zu finden, einfach schließt.
Satellitenbilder aus La Guaira verdeutlichen das Ausmaß vorher und nachher. Auch auf dem Land ist die Zerstörung groß. Hier sind 2 Mädchen unter den Trümmern begraben. Sie wurden 10 und 11 Jahre alt. Die ohne Dach über dem Kopf, die, die alles verloren haben. Sie übernachten im Freien, irgendwo auf Straßen und Plätzen oder in Zelten. Und selbst wenn ihre Häuser noch stehen, dann trauen sich die meisten nicht mehr hinein. Wir bleiben alle draußen, weil wir Angst vor Nachbeben haben. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist riesig und der Frust über die schlecht funktionierende staatliche Hilfe auch. Von der Regierung fühlen sich viele Venezolaner derzeit im Stich gelassen.
Und Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden. Und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Erdbeben Venezuela, Kontonummer DE 53 200 400 600 200 400 600. Für die Menschen, die Angehörige verloren haben oder selbst verletzt wurden bei der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, wird diese Tat vielleicht nie vergehen. Erinnerungen, Trauer oder auch die körperlichen Beeinträchtigungen bleiben oft ein Leben lang. Doch die juristische Aufarbeitung, die könnte mit dem heutigen Tag abgeschlossen sein. Der Mann, der kurz vor Weihnachten 2024 mit seinem Auto 6 Menschen getötet und Hunderte verletzt hat, muss lebenslang ins Gefängnis. Wie die Betroffenen auf das heutige Urteil blicken, zeigen Annette Schneider-Solis und Tobias Zuttmann.
Ronny Pfaff leidet, noch immer. Er wurde auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt schwer verletzt. Seitdem ist er in Traumatherapie. Für den Rest seines Lebens muss er zur Physiotherapie. Er ist froh, dass der Prozess gegen Taleb A. jetzt zu Ende ist.
Es ist eine gewisse Leere da, weil das, was ich eigentlich beabsichtigt habe, mit meiner Teilnahme an diesem Verfahren zu erreichen und auch mit meiner Nebenklage, ist ganz einfach nicht eingetreten. Und zwar das große Warum. Warum hat er das getan? Also es ist ja während diesen gesamten 40 Verhandlungstagen hat sich nie richtig herauskristallisiert, warum er das eigentlich getan hat.
Am 20. Dezember 2024 raste Taleb A. mit einem Auto auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge. Ein Kind und 5 Frauen wurden getötet, mehr als 300 verletzt. Der Anschlag erschütterte die Stadt und das ganze Land. Groß das Interesse am Prozess, für den extra eine Halle errichtet wurde. Mehr als 200 Betroffene waren als Nebenkläger vertreten. Taleb A. sprach teils wirr und ohne Zusammenhang über Politiker, religiöse Vorurteile oder Gewalt gegen Frauen in Saudi-Arabien. Heute hat das Landgericht Magdeburg Taleb A. unter anderem wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Es hat festgestellt, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist und dass bei ihm ein Motivbündel vorliegt. Der Angeklagte hat letztendlich aus gekränkter Eitelkeit gehandelt.
Eine anschließende Sicherungsverwahrung wurde nicht direkt angeordnet. Über diese wird erst am Ende der regulären Haft entschieden. Bei den Betroffenen überwiegt heute Erleichterung.
Er wird ins Gefängnis gehen, er wird nicht wieder hinauskommen. Und das war nur das, was wir uns auch erhofft haben.
Lebenslang war zu erwarten. Aber leider ist das Leid der Menschen, die von betroffen sind, das Leid wird bleiben.
Die Verteidigung wollte sich heute nicht äußern. Eine Woche bleibt ihr, um Revision einzulegen. Ronny Pfaff will nun nach vorn blicken und versuchen, sein Trauma weiter zu verarbeiten.
So, und hier geht's jetzt weiter mit Julia Niharika und weitere Nachrichten dieses Tages.
Die USA haben trotz vereinbarter Waffenruhe Ziele in Iran angegriffen. Das teilte das US-Militär mit. Raketen- und Drohnenlager sowie Radaranlagen seien beschossen worden. Die Angriffe seien eine Reaktion auf eine Drohnenattacke auf ein Frachtschiff am Donnerstag, die USA Iran zuschreiben. US-Präsident Trump nannte sie auf seiner Social-Media-Plattform einen Bruch der Waffenruhe. Im Krieg zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz haben sich der Libanon und Israel auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Vereinbarung sei ein erster Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens, sagte US-Außenminister Rubio. Israels Premierminister Netanyahu lobte die Vereinbarung und bezeichnete sie als schweren Schlag für Iran. Die libanesische Hisbollah-Miliz, die an den Gesprächen nicht teilgenommen hat, lehnt das Abkommen ab. Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul hat ein Gericht hohe Haftstrafen verhängt. Der Betreiber des Hotels, in dem die Familie mit Insektiziden vergiftet wurde, bekam 13 Jahre und 4 Monate Haft. Der Inhaber der Schädlingsbekämpfungsfirma, dessen Sohn und ein Mitarbeiter wurden zu Haftstrafen zwischen mehr als 12 und 18 Jahren verurteilt. Als Grund nannte der Richter bewusste fahrlässige Tötung. Die Kosten für Stuttgart 21 steigen weiter. Wegen der längeren Bauzeit bis 2031 soll das umstrittene Projekt 3 Milliarden Euro teurer werden. Das teilte Bahnchefin Paller heute in Stuttgart mit. Grund der Verzögerung sei unter anderem die Digitalisierung, die deutlich herausfordernder sei als angenommen. Geplant war die Eröffnung zuletzt für dieses Jahr. Insgesamt soll das Projekt nun 14,5 Milliarden Euro kosten.
Nichts passiert. Das ist der positive Blick auf das letzte Vorrundenspiel der deutschen Fußballer bei der Weltmeisterschaft. Deutschland hat die K.O.-Runde erreicht, trotz der Niederlage gestern Abend gegen Ecuador. Und sogar der Gruppensieg stand ja schon vor dem Spiel fest. Dennoch, es ist ja was passiert. Das deutsche Team muss mit einer Niederlage ins 16. Finale dieser WM. Und wie sagte Sepp Herberger schon, das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Christoph Nahr übers Aufarbeiten und nach vorne gucken.
Die DFB-Spitze mit Vizepräsident Andreas Rettig und Sportdirektor Rudi Völler versucht, ihren Trainer zum Lachen zu bringen. Ist doch alles nicht so tragisch. Beim Reservistentraining gibt sich das deutsche Team heute Mühe, wieder Zuversicht auszustrahlen nach der Pleite gegen Ecuador.
Wir sind alle ernüchtert, ne? Das ist ja klar, weil wir uns vorgenommen haben, hier zu gewinnen. Wir haben zweimal schon bessere Leistungen gezeigt. Und wir wissen, dass im Knockout-Stage wir da auch eine bessere Leistung einfach, egal gegen welchen Gegner, brauchen werden.
Seit dem Schlusspfiff diskutiert Fußball-Deutschland, welche Auswirkungen die erste Niederlage nach zuvor 11 Siegen in Folge haben könnte. Die Art und Weise irritiert dabei am meisten. Ecuador zeigt der deutschen Mannschaft ihre Grenzen auf. Ein fahriger und unkonzentrierter Auftritt im letzten Gruppenspiel. Und ein Bundestrainer, der daran nicht wirklich etwas ändern konnte.
Niederlagen sind nie gut, auch nicht in einem Spiel, wo es tabellarisch um nichts ging. Es war trotzdem ein WM-Spiel, was wir verloren haben. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir Lehren daraus ziehen und es dann auch rechtzeitig abhaken.
Die gute Stimmung ist aber erstmal weg. Die DFB-Elf wartet jetzt auf ihren noch unbekannten Gegner für die K.O.-Runde und übt sich in Zweckoptimismus.
Nur weil wir jetzt verloren haben, sollen wir jetzt am Boden sein oder was? Macht keinen Sinn. Wir haben alle genug Spiele in unserem Leben verloren, so wir können damit umgehen.
Am Montag in Boston steigt das 16. Finale. Dann ist Verlieren verboten.
Und damit verabschieden wir uns für heute und wünschen einen guten Start ins Wochenende erstmal.
Ja, und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Serie Prisoner auf der Flucht.
Mhm. Und morgen haben wir natürlich neue Tagesthemen für Sie. Wir würden uns freuen. Bis dahin.
Ganz tschüss. Genau.
Tschüss.